Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich möchte gerne das Weihnachtsevangelium lesen nach dem Galaterbrief. Wir haben es gestern schon als Grußwort gehabt, aus Galater 4 von Vers 4 an. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er die so unter dem Gesetz waren erlöste oder loskaufte, dass wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der da schreit, Abba, Vater. Ihr Lieben, als Bruder Küch mich vor einiger Zeit darum bat, heute die Predigt zu halten, dann geht's einem durch, Herr, was soll ich predigen? Und das Erste war innerlich der Text. Und das ist eine gute Sache, wenn man Zeit hat, nicht sich vorzubereiten nur, sondern innerlich das Wort zu bewegen. Und ich sage es einfach einmal so, ich habe dann den Text vom Grundtext her studiert. Es wird vielleicht das eine oder andere Wort deshalb mal so erklärt. Ich sage es ganz bewusst nicht, ihr wisst, dass ich das mal gelernt habe, aber weil ich auf einige Worte einen anderen Akzent legen werde, um in die Fülle dieser Herrlichkeit Gottes ein wenig mehr einzudringen. Also hier sehen wir, mit ganz wenigen Worten umschließt der Apostel Paulus dieses einzig kostbare Weihnachtsgeschehen. Paulus beschreibt diese Geschichte gewordene Heilswirklichkeit in ihrer ganz großen Bedeutung für uns Menschen. Und sehen wir, Gott hatte, so heißt es im Neuen Testament, ich werde die Texte dann gleich auch noch lesen, Gott hatte diesen, so sagt es das Neue Testament, diesen Reichtum der Herrlichkeit Gottes in Christus bereits schon vor Ewigkeiten beschlossen. Aber als Geheimnis verborgen gehalten. Ihr Lieben, ich weiß, was ich sage. Ich weiß auch, dass das dem einen oder anderen in die eigene Theologie vielleicht nicht so ganz hineinpasst. Es ist gewöhnungsbedürftig, anbetungsbedürftig. Ich sage es noch einmal. Gott hatte diesen, und so wird es wörtlich im Neuen Testament gesagt, diesen Reichtum der Herrlichkeit Gottes in Christus bereits schon vor Ewigkeiten beschlossen, aber als Geheimnis verborgen gehalten. Nun, mit Weihnachten also beginnt er, Gott enthüllt dieses Geheimnis der Herrlichkeit Gottes schrittweise, in seinem Handeln in Christus. Hören wir jetzt einmal den Text aus Galater 4 und ich unterbreche, um ein wenig anders zu übersetzen. Da heißt es, als die Fülle der Zeit, ein Wort, was wir alle kennen, wenn wir über Zeitabläufe sprechen, sprechen wir von chronologisch geordnetem. Also, das bedeutet, und hier steht dieses die Zeit, hier steht Chronon, muss man wissen, das ist etwas ganz Kostbares. Als also die Fülle der von mehreren Zeitabschnitten zusammengefassten Zeiträume gekommen war. Also aufeinander folgende Zeiträume kommen zum Abschluss. Das ist das Wort für dieses Zeit, mit Zeit übersetzt. Nochmal, als die Fülle dieser chronologischen, dieser Zeit, mehreren Zeitabschnitte zusammengefassten Zeiträume gekommen war. Und im Textzusammenhang wird gesagt, dass es sich bei dieser Fülle auf die von Gott hingewirkte und jetzt gekommene, auf diesen Termin, den Gott gesetzt hatte, auf diesen Termin brachte Gott es jetzt. Lief alles hin, die aufeinanderfolgenden Zeitabschnitte, Zeiträume, auf einen Termin hin. Das ist diese Fülle. Als die Fülle dieser Zeiträume gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Oh, ihr Lieben, was ist das für eine Herrlichkeit, wenn wir dem nachgehen, geboren der Sohn von einem Weibe. Es heißt, und Maria gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil sie keinen anderen Raum in der Herberge hatten. Ihr Lieben, da als das geschehen war, da gab es, Bruder Petrauskas hat es als Schriftlesung gelesen und wir wollen uns daran erinnern, als das geschehen war, da gab es die größte Bewegung in den himmlischen Regionen. Bitte, so heißt es Lukas 2. Ich will nur noch daran erinnern, nur noch einmal ganz kurz daran erinnern. Bewegung in den himmlischen Regionen. Hier heißt es da, plötzlich war bei dem einen Engel die Menge der himmlischen Heerschar. Und die tun was über diesem Geschehen. Sie loben Gott. Ihr Lieben, die hatten Einblick in Zusammenhänge, die uns von Natur verborgen sind, die auch ihnen von Natur verborgen waren. Aber das ist ein Thema für sich. Hier beginnen sie und loben und preisen den lebendigen Gott und sagen über dem, was hier geschehen ist, Ehre, Herrlichkeit, Doxa. Ehre sei Gott in der Höhe, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Shalom, Friede, in dieser ganzen Fülle von Bedeutung von Shalom, auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Welche sind das denn? Das sind die Edlen, die es nicht gibt. Das sind die von Gott Ergriffenen, denen er das Herz auftut, dass sie sich gründen in dem Christus Gottes. Ehre, Herrlichkeit Gottes in der Höhe. Shalom, Frieden auf Erden, in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Und nun bedenken wir mit dem, was Gott hier in der Sendung seines Sohnes begonnen hatte. Das war erst der Beginn. Und von nun an würde damit werden, was würde sich jetzt hier praktisch vollziehen. Und etwas, was bis heute nicht abgeschlossen ist, nämlich an dem, was da jetzt beginnt und dann fortlaufend Gestalt gewinnt, werden die Engel und überirdischen Mächte sich beschäftigen mit dieser Wirklichkeit. Bedenken wir in diesem Zusammenhang 1. Petrus 1. Da sehen wir es, wie Engel hineinzuschauen begehren und zu erfassen, was Gott hier bereitet hat. Da heißt es von den Propheten im Hinblick auf die Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart und sie nicht, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und genau das bestätigt Paulus, wenn er im 1. Korintherbrief, nämlich hier in Kapitel 4, Vers 9 sagt, dass Engel auf die Gemeinde schauen. Er sagt hier, 1. Korinther 4, ich lese es, er sagt, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Denken Sie, in einem Schauspiel werden spielerisch, hier im Theater, werden spielerisch Wirklichkeiten verdeutlicht. Und sehen wir, hier heißt es, wir stehen praktisch auf der Bühne Gottes. Engel begehren, hier etwas zu lernen. Das war der Text, den vorhin auch Bruder Petrauskas las aus dem Epheserbrief. Sehen Sie, ich möchte ein wenig die Dimensionen einmal aufzeigen, in die diese Zusammenhänge der Weihenacht gehören. Und das schlagen wir auf aus dem Epheserbrief Kapitel 3. Und da sagt der Apostel Folgendes, und das geht uns jetzt an. Er sagt mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und jetzt achten Sie. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung dieses Geheimnisses sei, das von Ewigkeit. Steht im Grundtext. Ewigkeiten her. In Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, dieser Reichtum des Geheimnisses Gottes, schon vor Ewigkeiten in Gott verborgen, der alle Dinge geschaffen hat. Wozu? Damit jetzt, wem denn? Den Gewalten, überirdische Wirklichkeit, Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus. Vor Ewigkeiten gefasst, den Reichtum seiner Weisheit in einem Geheimnis gefasst. Jetzt soll das Ganze geoffenbart werden, was er in Ewigkeiten festgelegt hat, in Christus. Und soll an der Gemeinde diesen überirdischen Wirklichkeiten als Lehrobjekt, Gemeinde als Lehrobjekt dieser Wirklichkeit, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Oh, ihr Lieben, jetzt hören Sie noch einmal, und sehen Sie, da fällt mir etwas auf in diesem Textzusammenhang. Nämlich etwas sehr Wichtiges. Sehen Sie, hier wird unser geistlicher Horizont durch Gottes Enthüllungen, durch Gottes Mitteilungen ins Göttliche, ins Ewige hinein erweitert. Und sehen wir, wenn wir hineinschauen, deshalb habe ich einige Schriftstellen hier genannt, wenn wir da in die Schrift hineinschauen, dann sehen wir, dass sich das, was sich hier enthüllt, die Dinge, die ich soeben antippte, dass sich dasselbe in der ganzen Heiligen Schrift durchgängig bestätigt. Das ist also die wunderbare erste Feststellung, Gott handelt nach Plan, ihr Lieben. Und zwar dabei nach von ihm festgesetzten, vorherbestimmten Terminen, fristgesetzten Augenblicken, welche er vor Ewigkeiten festgelegt hat in seinen Ratschlüssen. Oh, ihr Lieben, was ist das wichtig für uns zu wissen und zu Herzen zu nehmen? Nein, Gott sitzt nicht händeringend auf seinem Thron und läuft der Geschichte der Tragik hinterher. Ihm ist die Welt, der ganze Kosmos, die Menschheit auch in ihrer tragischen Entwicklung nicht entglitten. Er läuft der Entwicklung nicht hinterher, im Gegenteil. Sie ist weislich eingeplant. Um der Herrlichkeitsoffenbarung Gottes willen. Der lebendige Gott handelt seinem vor Ewigkeiten gefassten Plan gemäß und führt seine Ratschlüsse, sein Wollen durch. Zur jeweils von ihm vorher festgesetzten Zeit, zu seinen Zeiten, seinen Zeitpunkten. Das aber gilt nicht nur für sein welt- und heilsgeschichtliches Handeln im Großen. Auch wir, du und ich, ihr Lieben, das ist das Wunderbare, dürfen uns bergen in der kostbaren Wirklichkeit. Er leitet auch uns nach seinem Rat. Nach seinem Plan. Oh, wie sagt der Herr Jesus, niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Wir kennen alle die Texte aus dem Johannesevangelium. Er leidet. Wie bekennt es der Psalmist in seiner größten Anfechtung, wo er die Problemsituation, in der er war, dadurch nicht veränderte. Aber er wurde zu einem Veränderten. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Du leitest mich auch in dem, was ich nicht verstehe. Nach deinem Rat. Und nimmst mich am Ende in die Herrlichkeit auf. Darum, wenn ich nur dich habe. Nur dich. Das genügt. Das genügt. Oh, ihr Lieben, das gilt heute für uns, das gilt im neuen Jahr für uns und das gilt grundsätzlich. Und das, was hier steht im Jesaja Kapitel 28, wir alle kennen es, Luther Übersetzung heißt, sein Rat ist wunderbar. Er führt es herrlich hinaus nach der Elberfelder, der weiteten Übersetzung, er führt seinen Plan wunderbar aus, seine Weisheit, seine Rettung, seine Klugheit lässt er groß sein. Ist wie gut, dass er nicht bei uns beraten wird, nicht? Sondern, ihr Lieben, hier ist genau das, was ich so gerne zitiere, weil es mich innerlich immer wieder bewegt. Im gleichen Kapitel, einige Verse vorher, heißt es da, er tut seine Arbeit auf eine seltsame Weise und vollendet sein Werk auf eine menschlich so fremde Weise. Ja, aber er vollendet. Und sehen wir, hier gehört das für mich hin, was uns alle bewegen darf, dass wir hier betend, forschend, über seinem Wort still werden dürfen mit der Bitte, Herr, öffne mir doch ein inneres geistliches Verstehen deiner Weise, dieser menschlich so fremden Weise, dein Werk zu vollenden, deine Arbeit zu tun. Wir sind ja mit hineingebunden. Wie oft ist es uns fremd, unbegreiflich, was Gott tut mit uns selbst, in einer Weise, wie wir sie uns nicht vorgestellt haben, auch nie erbitten würden von Natur. Und doch, er tut sein Werk da. Er vollendet sein Werk auf solch eine Weise. Ich denke, Sie merken schon, Das ist ja die Grundlage seines ganzen Handelns im Evangelium, dass er den Sohn in eine Situation hineinbringt, wo es heißt, nicht mal die Seinen nahmen ihn ab. Doch da tut er sein Werk. Ach, ihr Lieben, seht, ich meine einfach, liebevoll korrigiert der lebendige Gott uns, seine Kinder, die wir oft an Erschöpfung des Nicht-Fassbaren leiden, die wir vielleicht manchmal niedergeschlagene Kinder Gottes sind. Lassen Sie mich zwei Bibelstellen einfach nochmal in Erinnerung bringen, die uns das so ganz konkret sagt. Ich erinnere an Jesaja 40. Wir kennen diese Texte, sind ja hier uns immer wieder auch genannt. Da heißt es Jesaja 40 von Vers 25 an: Mit wem wollt ihr mich, den lebendigen Gott, sagt er hier, denn vergleichen, dem ich gleich wäre? Hebt doch zur Höhe eure Augen empor und seht. Wer hat diese Milliarden von, nicht wahr? Wir alle wissen, früher hat man gedacht 3000, dann 30.000 und dann geht man noch weiter. Und heute, wir haben ja Bruder Gittmal hier gehabt, nicht, wie er sagt und auch beschreibt in seinem, dass man es mit Computern nicht mehr fassen kann. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder 1000 Jahre oder was die da arbeiten müssten, um die Menge der Sternenwelt zu fassen. Sie erinnern sich vielleicht dran, wie er das hier gesagt hat. Nicht seht in die Höhe. Wer hat diese geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen, vor ihm reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du, Jakob? Oh, wir sind solche Jakobs. Wenn ihr nicht, ich gehöre dazu. Und du, Israel, warum sagst du, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, vor Jahwe, dem Allmächtigen, dem, der treu ist, der seine Zusagen hält bis in alle Ewigkeiten hinein. Wie sagst du, ach ihr Lieben, sind wir nicht alle so Typen, so Jakobstypen, die manchmal meinen, dein Weg, mein Weg, Herr, ist dir verborgen. Meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahwe, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Wem gibt er sie? Er gibt dem Mächtigen noch Kraft hinzu. Nein, nein, dem, der keine Macht. Ja, dem Ohnmächtigen. Soweit lässt das einfach manchmal kommen, dass uns das Wasser geht bis hier oben hin, dass man auf den Zehenspitzen stehen muss, im übertragenen Sinne, dass man noch Luft kriegt. Und dann sagt er gibt den Ohnmächtigen. Was sagt er dem Paulus, der sich so erbat, die Kraft, damit dieses Elend seines Gedrücktwerdens von ihm ließ? Da sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft wird in der Schwachheit zum Ziel gebracht. Da steht Teletai, vollendet, übersetzt man vielfach, man kann genauso gut übersetzen, zum Ziel kommen. Meine Kraft in deiner Schwachheit. Oh Herr, ich möchte doch nicht immer schwach sein. Und was sagt Paulus dann? Er übersetzt es sich wie? Darum will ich mich freuen an Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, dann wohnt die Kraft Christi über mir. Merken Sie, alles anders. Alles anders. Darf ich noch erinnern an einen Text, Kapitel 46. Merken Sie, das ist doch genau das, was damals war, was heute ist, was wir von uns kennen. 9. Gedenke des Früheren, von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang schon verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, das tue ich. Wenn ihr alle mitmacht, ne? Glücklicherweise steht das nicht allein. Nein. Ihr Lieben, das ist unser Gott. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Ja, ich habe es geredet und ich werde es kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es aus. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Ach, die Bibel ist voll von diesen kostbaren Zusammenhängen, die es deutlich machen. Psalm 135, alles, was dem Herrn, was Jahwe wohlgefällt, das tut er in den Himmeln und auf der Erde, in dem Meer und in allen Tiefen. Wer ist er? Er ist der El Shaddai. Er ist der, der allmächtig ist. Wie sagt es Maria, als ihr der Engel begegnet und ihr sagt von dem Wunder, was an ihr geschehen soll? Was sagt da Gabriel, dieser Magd des Herrn? Etwas Kostbares. Er sagt, kein Wort, das von Gott kommen wird, wird kraftlos sein. Kein Wort. Was er sagt, er führt's hinaus. Oh, ihr Lieben, sehen wir auch mit dem furchtbaren Sündenfall Adams, mit seiner Überhebung gegen Gott sein zu wollen, wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Wird selber wissen, was gut und böse ist. Mit diesem Ja zur Feindschaft gegen Gott und der daraus tragischen Entwicklung für die ganze Menschheit damit. Ihr Leben, damit war Gott nicht überfordert. Hören wir, was Petrus sagt. Ich kann es jetzt nicht noch aufschlagen, aber 1. Petrus 1, 18 und 19, da steht es wörtlich. Christus zuvor ersehen, ehe der Welt grundgelegt war. Ehe Adam war. Also, ehe sein Fall geschehen war, Christus vorhergesehen als wer? Als Lamm Gottes. Als Lamm Gottes. Um uns mit seinem teuren Blut zu erlösen, loszukaufen aus der Gewalt Satans, und seiner Mächte. Hören wir bitte, was Gott uns durch Paulus enthüllt. Oh, ihr Lieben, Gott führt uns aus der Enge der oftmals uns bedrängenden Fragen heraus in die Weite des ihm mit Freuden Vertrauens. Bitte, Epheser 3, jetzt lese ich es nochmal, nicht? Epheser 3, wir sollen es bewegen. Da sagt er es nochmal. O ihr Lieben, mir, dem Allergeringsten, sagt er, ist es gegeben von allen Heiligen diese Gnade, den Nationen diesen letztlich unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, ans Licht zu bringen, was die Verwaltung, die Ökonomie, Heilsökonomie im Grundtext, Oikonomos, die Heilsökonomie dieses Geheimnisses sei, das von den Ewigkeiten in Gott verborgen war. Lassen Sie es mich mal auf einen Punkt bringen. Ihr Lieben, nicht der Sündenfall geschah und dann hat Gott überlegt, Mensch, was machen wir? Bitte wollen wir nicht spekulieren. Das wollen wir uns verbieten. Wir wollen lernen zu leben aus den Offenbarungen Gottes. Anzubeten. Anzubeten. Unausforschlicher Reichtum des Christus. Ich lese aus dem Kolosserbrief noch. Da schreibt Paulus, mir ist von Gott gegeben, das Wort Gottes auf seine Fülle zu bringen. Frage, worin besteht nun die hohe Fülle des Wortes Gottes? Darin besteht dieses volle Maß, so sagt er, nämlich das Geheimnis, welches von Ewigkeiten her, immer wird meistens übersetzt von Zeitaltern, im Grundtext steht der Aionen, Die Äonen sind da gemeint, die Ewigkeit. Und ich habe bewusst, Bruder Küch kennt dieses dicke Lexikon vom Bauer, habe gedacht, Subkus, guck nach, wie wird es dort noch übersetzt, so ein dickes. Und genau das stand in diesen Texten, genau hier gehört Ewigkeiten hin, im Sinne von Äonen. Bitte nicht spekulieren, aber so steht es da. Also, darin besteht das volle Maß, schreibt Paulus, dieser Fülle, auf die er das Wort Gottes, dieses volle Maß des Wortes Gottes, nämlich das Geheimnis, welches von Ewigkeiten und Geschlechtern her verborgen gewesen ist. Es war also vor Ewigkeiten da, aber in Gott verborgen. Es war fest beschlossen, aber noch nicht enthüllt. Jetzt aber, sagt Paulus, enthüllt, offenbart es Gott seinen Heiligen. Gott gibt also als die Fülle seines Wortes, das volle Maß seines Wortes, das bis dahin verborgen gebliebene Geheimnis. Lesen Sie selber nach Kolosser 1 und 2. Und was ist es? Dieses Geheimnis des Reichtums, der Herrlichkeit Gottes für uns Menschen, das ist es, Christus. Der Messias im Zeichen des Versöhners. Er, sagt er, Kapitel 1, 27, er ist die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Er. In welch einer Art und Weise? Gott will den sündigen Menschen in Christus vollkommen darstellen. Dich und mich. Vollkommen darstellen. Nicht, weil wir edel werden, Kraft eigener Anstrengung. So sagt es Gottes Wort schon. Und sehen wir, das ist es, was uns zu Weihnachten doch so bewegt. Nämlich, so beginnt es. Das gottselige Geheimnis. Gott geoffenbart im Fleisch. In unserem Sündenfleisch, schreibt Paulus und Johannes. Gott geoffenbart im Fleisch. Der Sohn, Gott wird Fleisch. Kolosser 1, 22. Gott hat uns in dem Leib des Fleisches des Sohnes durch den Tod des Sohnes mit sich selbst versöhnt. Er hat es getan. Gott hat uns in dem Leibe des Fleisches seines Sohnes durch den Tod des Sohnes mit sich selbst versöhnt, um uns, und jetzt kommt es, wozu? Um uns heilig und tadellos, ohne Tadel und unsträflich, unanklagbar vor sich hinzustellen. Herrlichkeit des Reichtums Gottes. Zutiefst demütigend das sich selbst erhöhen wollende Fleisch. In jeder Beziehung wird es gedemütigt. O Herr, gib Gnade, dass wir es fassen und dir nicht Eigenes bringen wollen. Höchste Erhebung des Gedemütigten. Um uns heilig und ohne tadellos, unsträflich vor sich hinzustellen. Sehen wir es, das ist es, was unser Weihnachtstext hier sagt, Galater 4. Gott handelt gemäß des vor Ewigkeiten gefassten Ratschlusses, da die Fülle dieser chronologisch geordneten Zeitabschnitte gekommen war, der Termin gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Vom Weib geboren, Maria, Gott geoffenbart im Fleisch. Ihr Lieben alle, das ist das große Wunder der Liebe Gottes. Gott im Sohn wird Teil von uns Gefallenen. Unter Satan und seine Todesmächte versklavten Menschen. Er jedoch ohne selbst versklavt zu sein. weil sein Geist, sagt das Neue Testament, Leben, Leben aus Gott war. Der Mensch ist jedoch unter diese Mächte des Todes versklavt. Und nun sehen wir, das ist es Gottes Entscheidung gewesen. Nicht unsere Entscheidung, sondern Gottes Entscheidung gewesen. Das war seine Entscheidung gewesen vor Ewigkeit. Vor Adams Fall. Und nun zu Weihnachten verwirklicht er. Vor 2000 Jahren. Beginnt. Es geht ja weiter über das Kreuz, über die Auferstehung dann und so weiter. So wie die ganze Menschheit, das war Gottes Entscheidung, so wie die ganze Menschheit Teil ist und Teil hat an Adam, dem ersten Adam, und seinem tragischen Fall, so gibt der lebendige und ewige Gott der Menschheit Teil am letzten Adam. Gibt er ihm Teil am Sohn und seinem Handeln an ihm und mit ihm. Lassen Sie uns den Römerbrief einmal ganz kurz nur zitieren. Römer 5 wird etwas von dieser Herrlichkeit uns deutlich gemacht. Da heißt es in Römer 5, Vers 12, darum wie durch einen Menschen Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und nun sagt er, Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht genau mit der gleichen Sünde gesündigt hatten, über der Übertretung Adams. Und was ist Adam? Jetzt passen Sie auf. Der ein Typus, ein Bild, ein Typus des zukünftigen Adams, des letzten Adams, nach 1. Korinther 15 ist, des Christus. Und nun sagt er Folgendes. Er sagt, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit des Christus, für alle Menschen zur Gerechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen, durch Adams Ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen diese vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. O Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerecht. Wird dir zugerechnet, was in Christus geschehen ist, ihr Lieben. Adam der Erste und zugleich der Typus, der Erste und der damit die tragische Wirklichkeit des sündischen Wesens in die Menschheit hineintrug. Adam war Typus, sagt die Heilige Schrift. Das heißt, er wies gemäß Gottes Plan über sich selbst hinaus als Typus auf den Kommenden, in dem Gott handeln würde. Auf den, welcher der letzte Adam ist. Warum? Er hat die adamitische Wirklichkeit mit wo hineingenommen? In seinen Tod. Der letzte Adam. Und damit ist er Begründer einer neuen Menschheit geworden. Christus, 1. Korinther 15, lesen Sie es in der Stille. Sehen wir, der Fleisch, der Mensch gewordene Sohn Gottes, den Gott mit der Menschheit in eins setzte. Das war Gottes Entscheidung. Und an welchem Gott somit der ganzen Menschheit Anteil schenkt, so wie die ganze Menschheit im ersten Adam zusammengeschlossen ist, sie hat Anteil an diesem tragischen Sündenfall und der Versklavung unter Satan und seine Mächte. Er, der letzte Adam Christus, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Er, unser uns von Gott geschenkter Stellvertreter, und so beziehen wir Glaubenden aus ihm nun unser neues Sein, von ihm her. Weil er der von Gott an unsere Stelle Gesetzte ist, an dem wir Anteil haben von Gottes Entscheidung her. Ihr Lieben, nun schenke es Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie es Luther einmal bekannt hat. Ich habe dieses Zettelchen mal vor Jahren ausgeschnitten aus einem Licht- und Leben-Artikel, da stand es drauf. Ich habe von Luther, nicht? Sie kennen das Wort sicherlich. Ich habe durch Gottes Gnade es gelernt, dass ich mein Auge nicht von Gottes Sohn, der von Maria geboren ist, abwende. Der so mit Fleisch, der so mit Mensch wurde, der sich mit uns eins machte, mit dir und mit mir, dass ich also mein Auge nicht von Gottes Sohn, der von Maria geboren ist, abwende. Man muss die Augen unverwandt auf ihn richten, weil Gott in ihm gehandelt hat und in ihm mit uns. Wenn wir ihn nicht wirklich, ihr Lieben, wenn wir ihn nicht wirklich in den Blick bekommen, in den Blick eines erleuchteten Herzens, ihn, den fleischgewordenen Gottessohn und Gottes gehandelt haben in ihm, das heißt in ihm, das bedeutet zugleich an dir und an mir. Denn so ist es geschehen. Dann verstehen wir Gottes Heilshandeln nicht. Dann schauen wir es durch die Brille irgendwelcher religiös-christlicher Vorstellungen. Dann verstehen wir nämlich den Reichtum der Herrlichkeit Gottes für uns nicht, welcher Christus ist. Christus, unser Stellvertreter, in welchem und an welchem und mit welchem Gott an unserer Stelle gehandelt hat und das besagt, in Gerechtigkeit hat er mit ihm gehandelt und dadurch in Gerechtigkeit in ihm mit uns. Über Gesetz und Gericht des Todes, über Auferstehung und Erhöhung zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das heißt, ihn kennen, ihr Leben bedeutet, ich erkenne in ihm, was Gott mit mir, an dir, mit dir getan hat. Und was deshalb auch heute gilt vor Gott. Ihn erkennen. Das ist's. Das ist Leben. Demütigend für alles Fleisch, aber erhöhend bis zur höchsten Höhe, zur Rechten des erhöhten Christus. Mit ihm ins Himmlische Fest. Sehen wir, das ist das Hochziel. Gott wird diejenigen, die Christus im Leben erfassen, die ihn erfassen, die Christus allein und ausschließlich zum Grund ihrer Heilshoffnung gemacht haben und darin festbleiben, so sagt es der Kolosserbrief, im Glauben festhalten. Gott wird sie sich darstellen als heilig, als tadellos, als unsträflich, als vollkommen, als zur ganzen Fülle Gottes gebracht in Christus. Und damit kommen wir zu dieser dritten Aussage. Ich werde versuchen zu kürzen ein bisschen. Sehen wir, als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe von Maria, von Gott. Nun, das sehen wir, entschieden, Gottheit und Menschheit verbinden sich beide, und dann sagt uns der Text in Vers, als drittes, er wurde unter das Gesetz getan. Das Gesetz ist Offenbarer des heiligen, gerechten und guten Willens Gottes. Es ist Maßstab für das, was heiler Mensch ist. Vor Gott. Und sehen wir, das war das Zeugnis Jesu selbst. Wer kann mich eine Sünde sein? Ohne Sünde. Ohne Sünde. Er wurde versucht wie wir, doch ohne Sünde. Und so hören wir Gottes Stimme über ihm: Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Heilig, gerecht. Gut, nach göttlichem Maß. Und Jesus selbst spricht es: Ich lebe, weshalb? Um der Menschen willen. Nein. Ich lebe um des Vaters willen. Ich bin gekommen, um zu tun den Willen des und zu vollenden das Werk dessen, der mich gesandt hat. Und nun sehen wir, weil Gott ihn, den sündlosen Sohn, den göttlich vollkommenen, den wahren Menschen Christus Jesus, den Sohn Gottes, uns zum Stellvertreter gemacht hat. Deshalb stellte Gott ihn dahin, wo ich hingehöre, wo du hingehörst. Um unserer Sündhaftigkeit willen, unserer Sünden willen, stellte er ihn unter Gericht des Gesetzes, unter dem wir von Natur stehen. Gott stellte ihn an unserer Stelle ins Gericht zum Tode am Kreuz. Denn hören wir, was Paulus dazu sagt im Galaterbrief. Er sagt und macht es klar: Kein Mensch wird aus Gesetzeswerken, aus dem Halten von Gesetz, gerecht vor Gott. Fertig. Kein Mensch. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerecht. Galater 3,10: Allen, die aus Gesetzeswerken sind, die sich mühen, vor Gott ein richtiges, wohlgefälliges, in seinem Maß seiendes Leben zu leben, wie heißt es da? Sie sind unter dem Fluch. Sie stehen unter dem Fluch. Und verflucht, denn verflucht ist jeder, der nicht bleibt, der nicht lebt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, dass er es tue. Und es ist keiner, der das Gesetz, die göttliche Norm vor Gottes gerechtem Leben vollbringt. Keiner schafft es. Nun sehen wir, was er sagt. Galater 3,13: Christus hat uns losgekauft, hat uns befreit, hat uns erlöst von diesem Fluch des Gesetzes. Wie geschah das? Indem er, der an unserer Stelle Verfluchte wurde. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Und dort hat er gehangen, am Kreuz. Wie sagt es das Neue Testament? Er trug unsere Sünden. Er hat unsere Sünden an seinem Leibe hinaufgetragen auf das Holz, sagt Petrus. Er ist um unserer Sünde willen gestorben und deshalb leben wir aus diesem Gericht über ihn, weil es das Gericht über uns ist, was uns zugerechnet wird, und aus dem uns zugerechneten Leben und seiner Gerechtigkeit, die Gott den Glaubenden auch zurechnet. Christus hat einmal für die Sünden der Menschheit, das heißt für deine und meine Sünden, gelitten, der Gerechte anstelle der Ungerechten, damit er uns, was sagt Petrus, zu Gott führe, damit es uns um das geht, um was es dem wahren Menschen, dem Sohn geht, nämlich: Ich bin gekommen, Vater, ich lebe um deinetwillen, um Gottes Willen, um dein Werk zu vollenden. Er hat uns zu Gott gebracht. Oh, ihr Lieben, was ist das für eine Wirklichkeit? So dürfen wir uns deshalb, so sagt es Gottes Wort, hier erklären, wozu Weihnachten wurde. Wir dürfen uns so verstehen. Das ist, was Gott proklamieren lässt, das sind die Fakten, die Gott gemäß seinem Plan verwirklicht hat. Da als der Termin, die Zeit in Gottes von Ewigkeiten her festgelegtem Ratschluss erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, ins Fleisch gekommen und als solcher geboren, sagt Gottes Wort, unter das Gesetz getan. Wozu? Damit er uns, die wir unter Gesetz sind und deshalb unter dem Fluch des Gesetzes sind, loskaufe. Freikauf, erlöste. Er bezahlte in der Hingabe seines Lebens in Gericht am Kreuz unsere Schuld und damit unser Gebundensein an Satan und seine Todesmächte. Die Handschrift ist zerrissen. Die Zahlung ist vollbracht. Kolosser 2. Nun rechnet er denen, die ihm vertrauen und die an ihn und sein Werk glauben, das über ihn ergangene Gericht zu. Wir Glaubenden rechnen uns dankbar und froh und Gott anbetend über sein Werk, als in der Person des Christus mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Aber da ist das Alte vergangen. Das Alte ist vergangen. Siehe, mit Christus verbunden, mit ihm auferweckt. Ins Himmlische versetzt, da ist alles neu geworden. Da ist neue Geburt. Da ist neue Wirklichkeit. Gott rechnet den an Christus Glaubenden, Jesu Christi, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Tadellosigkeit, Unsträflichkeit, Vollkommenheit zu. Wahrlich, da ist alles neu geworden. In Christus. Uns wird es zugerechnet. Gott versiegelt diesen Glaubenden mit dem Geist Jesu Christi, dem Heiligen Geist. Das ist sein Leben. Sein Geist nimmt Wohnung in uns, der Geist der Kindschaft, der Sohnschaft. Nun also, Weihnachten geschah wozu? Ich muss zum Ende kommen. Hören wir nochmal, da die Zeit, der Termin in Gottes Plan gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib ins Fleisch der Sünde gekommen. Und damit stellte Gott ihn unter Gesetz, unter Gottes Lebensnorm auf, dass er die, so unter Gesetz waren, als die Verfluchten, sie loskaufte. Loskaufte, Gott erkaufte, auf dass er sie zu Gott brächte. Und wie als solche das Kindschaft, das Sohnschaftsverhältnis empfangen. Das aber heißt, sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Und damit Miterben des Christus. Und ich schließe mit Epheser 2, wo es dann so kostbar heißt, wozu? In denen ihr wandeltet einst gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Nun ist alles anders geworden. Wozu ist es denn anders geworden? Nun schauen Sie Vers 7. Damit er in den kommenden Ewigkeiten wieder wird hier übersetzt mit Zeitaltern, da steht die Äone, damit er in den kommenden Ewigkeiten den überragenden Reichtum seiner Gnade an uns erwiese. Er will ihn erweisen. In den kommenden Ewigkeiten. O ihr Lieben, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott schon zuvor bereitet hat, damit wir in diesen Werken, die er in Christus zuvor bereitet hat, wandeln sollen. O ihr Lieben, lasst uns bedenken die Weihnachtswirklichkeit und ihre Bedeutung auf dem Hintergrund der ewigen Ratschlüsse Gottes, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Lasst uns ihn anbeten, ihn loben, ihn preisen und ihm aus Glauben, aus Vertrauen leben. aus der gottgeschenkten Wirklichkeit der Einheit mit Christus. Amen. Darf ich bitten, dass noch zwei Brüder mit uns beten? Wir wollen aufstehen, beten.